Psalm 73, Vers 25. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Dieses Gebet beendet ja eine lange und anhaltende Krise im Leben eines frommen Menschen, also im Leben einer Person, die so ähnlich lebt wie wir. Und hier heißt es, und so frage ich nichts, ich stelle also keine Fragen mehr. Und die Krise bestand ja gerade darin, dass es bohrende Fragen gegeben hat, die nicht beantwortet werden konnten. Das war ja die Krise. Und die Erwartung war natürlich die, Gott überwindet meine Fragen, er gibt mir eine logische Antwort und dann komme ich aus der Krise heraus. Und genau so lief es nicht. Die Antwort Gottes in diese Lage hinein war jetzt nicht die erwartete Antwort. Es war nicht die Antwort auf die Fragen, sondern die Überwindung der Not geschah durch eine neue Offenbarung der Nähe Gottes, ohne Fragenbeantwortung. Und das fand ich das Interessante. Nicht die Befriedigung unserer Logik ist manchmal die Lösung, sondern der Blickwechsel auf Gott hin, der manchmal verloren geht, wenn bestimmte Fragen oben aufliegen. Ist manchmal die Ausrichtung unserer Erwartungen, die Gott nicht erfüllt, um eine Erfüllung zu geben, die weit über unsere Erwartungen hinausgeht. Also wir selber werden aus einer Engführung heraus manövriert, durch Gott selbst. Und das möchte ich gerne mal ein bisschen noch vertiefen. Also es heißt ja hier, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und nach der Erde. Ich habe mich also gefragt, was ist denn die Frage nach dem Himmel und damit die Frage nach der unsichtbaren Welt gewesen, die so schwierig gewesen ist. Und wenn wir da mal ein bisschen nachschauen, ohne den ganzen Psalm jetzt Revue passieren zu lassen, kann man also sagen, es ging um die Frage, wo bleibt der Segen Gottes in meinem Leben, der in der Öffentlichkeit wahrnehmbar ist? Wo bleibt die Bestätigung meines Glaubens, die mich heraushebt aus dem Vergleich mit denen, die sich um Gott gar nicht kümmern? Wo bleibt der Vorteil, den ich durch den Segen Gottes eigentlich haben könnte, im Vergleich mit anderen? Immer im Vergleich mit. Also der ganze Psalm 73 ist etwas, das wir als Vergleichsdenken heute bezeichnen würden. Aber es ist natürlich ein Vergleichsdenken der besonderen Art, nicht fromme Leute untereinander, sondern hier sagt jemand, wo ist das Plus in meinem Leben, das sichtbar und erfahrbar und darstellbar ist, das ich durch Gott habe, im Vergleich zu denen, die sich um ihn gar nicht kümmern? Was hebt mich denn heraus? Was ist denn besser in meinem Leben? Was genau habe ich denn davon, dass ich an Gott bleibe? Diese Frage hat der ältere Sohn im Gleichnis von den beiden verlorenen Söhnen übrigens auch gestellt. Mir hast du nie gegeben und ich habe erwartet und da kam nichts. Und man findet ja durchaus auch mal in evangelistischen Gesprächen zu der Frage, ja also durch Gott habe ich einen Vorteil, ja welchen hast du denn? Und dann sagen die Leute, ohne Gott, aber ich habe auch eine großartige Karriere, eine gute Ehe, ich habe viele Freunde, ich habe ein stabiles Einkommen, ich habe eine belastbare Gesundheit, ich kümmere mich auch um Schwache. Und ich kann mir darüber hinaus viele Erlebnisse leisten, die auch schön sind. Wo ist das Plus, für das ich die ganzen Opfer bringe? Das war die Anfechtung. Das war zunächst mal die Frage nach dem Segen. Denn im Alten Testament hat man sich ja den Segen immer sehr irdisch vorgestellt. Wachstum der Familie, Gesundheit, Wachstum der Herden, des Einkommens, alles das war Segen. Wachstum der Feldfrüchte. Also ich habe ein Plus. Und wo ist nun der Segen, der den Frommen vor dem Gottlosen auszeichnet? Wie Psalm 1 es zum Beispiel verheißt, also die Existenz an den Wasserbächen. Wir haben ja hier auch ein bisschen Trockenheit und jeder, der einen Garten hat, weiß, wie oft man da gießen muss. So, jetzt ist es da trocken und hier wird gesagt, der Fromme hat immer einen Wasserkanal, immer am Wasser gebaut. Jetzt nicht im Sinne von Heulerei, sondern ich bin am Wasser, ich habe Zuflüsse ohne Maß. Und das fand hier gar nicht statt. Das war die Frage nach dem Himmel, wo ist der Segen? Und ich habe festgestellt, also ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, dass es auch in der Ausübung der Frömmigkeit durchaus Erfolge gibt, die wir gerne anstreben. Also aus meiner Zunft der Pastorenschaft könnte ich da so ein paar Dinge nennen, die man gerne als Erfolg hat, als Bestätigung. Aber man muss kein Pastor sein, um so zu denken, sondern es gibt schon ganz irdische Dinge, wo wir den Segen Gottes sichtbar gerne hätten. Dann gibt es zweitens die Frage nach der Erde, nach dem irdischen Ergehen. Man könnte also fragen, ja, durch Jesus hat sich mein Leben wirklich gravierend verbessert. Kann ich das sagen? Es hat sich etwas wesenhaft verbessert in meinem Leben. Bin ich also gesünder als vorher? Bin ich belastungsfähiger als vorher? Komme ich mit meiner Persönlichkeit besser klar als vorher? Wo ist die Heilung? So viele Leute warten auf eine Heilung, die dann vielleicht kommt oder auch nicht kommt. Im Übrigen ist der Psalmbeter von Psalm 73 mit dieser Frage nicht allein. Es war für mich eine Überraschung zu entdecken. Ich hatte das gar nicht so in Erinnerung, dass auch der Prophet Jeremia eine solche Frage gestellt hat. Und zwar in Kapitel 12 seines Buches, des Jeremia-Buches. Ich lese es mal vor. Jeremia 12. Da betet er: Herr, wenn ich auch mit dir rechten wollte, du behältst doch immer Recht. Dennoch muss ich vom Recht mit dir reden. Warum geht's doch den Gottlosen so gut und die Abtrünnigen haben alles in Fülle? Du pflanzt sie ein, sie schlagen Wurzeln und wachsen und bringen Frucht. Nahe bist du ihrem Munde, aber ferne von ihrem Herzen. Dasselbe Problem, das auch ihm an einer bestimmten Stelle seines Dienstes einmal zur Anfechtung geworden ist. Und da ist doch nun die Frage, wenn man das alles so liest, ja, wo ist denn eigentlich nun die göttliche Antwort? Wie hat Gott es geschafft, diesen Beter so einen Zufluss zu geben, dass er sagen kann, wenn ich nur dich habe, du bist mein größter Wert, wenn ich nur dich habe, frage ich nach nichts, was den Himmel und was die Erde angeht. Das ist ja hier die Spitzenaussage. Und da kann man also Verschiedenes feststellen. Man kann also erstens sagen, Gott wird in der Not erfahren und nicht nur durch die Vermeidung einer Not. Denn es heißt hier in Vers 23 von Psalm 73, du hältst mich. Wenn ich also das Gehaltenwerden durch Gott erfahren will, brauche ich ja erstmal die Erfahrung einer Haltlosigkeit in der eigenen Lebensführung. Ich kann mich selber nicht festhalten. Ich falle um. Aber dann heißt es, du hältst mich. Das ist eine verborgene Erfahrung, die ist gar nicht sichtbar. Aber doch wahrnehmbar für den, der drinsteht. Du hältst mich fest. Du schenkst, dass mein Leben sich fortsetzen kann und ich Ziele erreiche. Da bin ich beim Zweiten. Gottes Ziele werden erreicht, die in der Welt häufig nicht so viel gelten. Also, du leitest mich in der Art, wie du mich führst. Du leitest mich nach deinem Rat. Also du lenkst die Dinge nicht so, wie ich sie gerne hätte. Du erfüllst auch nicht alle meine Wünsche. Da bleibt manches auf der Strecke, was ich gerne hätte. Aber am Ende kommt dein Rat zustande über meinem Leben und wenn das passiert, entsteht bleibende Frucht, die sozusagen in der Ewigkeit ihren Wert behält. Du leitest mich nach deinem Rat. Dein Rat kommt in meinem Leben zustande. Und da spielen auch manchmal solche Engpässe eine Rolle, wo wir hindurch müssen. Weil der Rat Gottes immer auch mit der Formung unseres Herzens zusammenhängt. Und dann beginnt ja der ganze Psalm 73 mit den Worten: Gott ist dennoch Israels Trost für alle, die reinen Herzens sind. Getröstet werden kann nur jemand, der den Jammer erlebt hat. Also der einmal unter einer Last gestanden hat, der weiß, einen Trost zu schätzen und nimmt ihn überhaupt an. Es gibt ja auch die Erfahrung im Leben, dass man einen Trost gar nicht meint zu brauchen oder ihn nicht annimmt oder in ihm nichts Wertvolles sieht. Aber der unter einer Last gelitten hat, der weiß, was für eine Segensmacht durch einen vollmächtigen Trost im Leben freigesetzt wird. Und der lernt es, über das Empfangen von Trost auch andere Leute zu trösten. Wer immer nur Erfolg hatte, der kann manchmal sehr schwer diejenigen trösten, die keinen haben, jedenfalls im Augenblick nicht. Also, unter der Führung Gottes, auch unter den Lasten hindurch, die er nicht wegnimmt, lernen wir zu trösten. Und wir haben hier noch einen weiteren Hinweis. Du nimmst mich am Ende mit Ehren an. Gott konzipiert unser Leben immer vom Blick auf das Ende her. Vom Blick auf das Ziel. Und das sind natürlich seine Ziele im Blick. Er sagt, ich möchte aus dir etwas ganz Bestimmtes machen. Und als Jesus am Kreuz hing, hat er auch keinen Beifall erhalten. Er hat vielleicht die größte Last getragen, die es jemals gab. Und er hat den größten Sieg errungen, den es auch jemals gab. Aber unter seinem Kreuz standen nur Spötter. Nur ein einziger hat sich bekehrt, hat anerkannt, was hier gerade abging. Aber alle anderen standen entweder unschlüssig davor oder haben gespottet. Und jetzt wird der Blick frei, dass Gott seinen Weg, sein Ziel zur Grundlage der Lebensführung macht. Und darin liegt ein Trost, darin liegt die Gewissheit, ich werde nichts, auch keine Last umsonst tragen in diesem Leben. Es kommt nur darauf an, dass ich das annehmen kann, dass ich Gottes Handeln, auch was er mir nicht gibt, wo er ein Gebet nicht erfüllt, jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt nicht erfüllt. Manches kann ja später noch kommen, aber mindestens wo im Augenblick kein Zahnrad sich dreht. Dass ich das annehmen kann, mich drunter stelle. Ich habe dieser Tage nachdenken müssen, ausgelöst durch eine Seelsorge, die ich hatte. Wie gehe ich eigentlich in meinem Leben mit Demütigungen um? Das ist ja auch so eine schwere Last. Man wird in bestimmter Hinsicht nicht geachtet. So, was mache ich? Wie geht man jetzt damit um, ohne in so ein Selbstmitleid zu verfallen oder ohne in so eine große seelische Grube zu fliegen? Was mache ich damit, wenn mir die Achtung nicht gegeben wird, wo ich meine, ich hätte da einen Anspruch drauf? Und da ist mir mal so der Gedanke gekommen, der mich seitdem nicht loslässt. Ist noch keine fertige Antwort, die ich jetzt sage, aber ein Gedanke. Heiße die Demütigung willkommen. Weil wenn du das machst, kommst du an den Segen heran, der in sie eingewickelt ist. Ehe ich gedemütigt wurde, wie geht's weiter? Irrte ich. Wie soll Gott also meinen Irrtum auflösen, den ich selber nicht merke, wenn ich ihm es übel nehme, wenn er mich demütigt? Aber wo ich sie willkommen heiße und sage, Gott, du bist jetzt da, mein Leben so zu verwandeln, dass dein Segen zu mir kommen kann, dann habe ich einen völlig anderen Blick auf die Dinge. Und dann gelingt es, den Schatz Gottes in der Erfahrung zu sehen, die eigentlich nicht schön ist, die man sich auch nicht wünscht. Ich brauche also eine andere Art der Beziehung zu den Erfahrungen. Und dann passiert es, dass mitunter so ein Lobpreis im Herzen frei wird, wie in diesem Psalm. Ich für meinen Geschmack habe immer empfunden, für mich, das mag jetzt sehr subjektiv sein, ist das der schönste Lobpreis des ganzen Psalters, der in diesem Vers steht. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Das ist also eine Aussage voller Glauben. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde, wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet. Also selbst wenn ich ein äußerstes Leiden zu tragen habe, gibt es in mir die Freude der Beziehung zu dir. Du selber bist der Schatz meines Lebens. Dass ich dich haben darf, kann mir keiner nehmen. Und das ist der größte Wert in diesem Leben. Auch wenn er sich nicht immer sichtbar auszahlt. Aber ich rechne nicht mehr mit den anderen Maßstäben, sondern ich gucke allein auf dich, wie du mein Leben vollendest, was du daraus machst. Und dann fällt es mir leicht, in die Dinge, die ich nicht haben konnte, in das, was nicht verwirklicht werden konnte, einzuwilligen. Sie nicht nur hinzunehmen, sondern sie anzunehmen. Daran liegt der Segen. Alles, was ich nur hinnehme, bedeutet immer, dass der Protest noch mit dabei ist. Ich kann etwas nicht ändern, also nehme ich es hin, aber ich habe es nie akzeptiert. Und durch solche Hinnahmen, die keine Annahmen sind, gibt es sehr viel Not, auch im Leben, im geistlichen Leben von Menschen, die Jesus Christus nachfolgen. Aber wo aus der Hinnahme eine Annahme wird, ich stelle mich drunter, ich sage ein Ja zu den Begrenzungen, die ich im Augenblick habe, und ich kämpfe auch nicht mehr dagegen, und ich sage ein Ja zu den Wegen, wie ich geführt werde, wo ich also ein Ja spreche, komme ich in die Nähe dieser Freude. Diese Freude, die aus der himmlischen Welt direkt hineinfließt in unser Herz und die unabhängig ist vom Ergehen. Ich brauche also nicht unbedingt Rückenwind, um mich zu freuen, sondern es ist eine Freude, die ich in der größten Krise haben kann und die meinem Leben dort einen sicheren Halt, ein sicheres Fundament gibt. Und das ist für mich die Größe dieses Verses, den ich noch einmal verlesen möchte, wo es hier heißt, wenn ich nur dich habe, sonst nichts, noch nicht mal ein Segen von dir, nur du, unabhängig von der Frage, wie dein Segen für mich aussieht, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Das heißt, ich werde den ganzen Protest los, ich werde das Vergleichsdenken los, ich werde die Anklagen los, ich werde die Unzufriedenheit los. Und in dieses Herz, deswegen ist von einem reinen Herzen die Rede, in das Gott seinen Trost legt, das Herz wird gereinigt und dann mit der Freude der himmlischen Welt erfüllt. Und wenn ich dann keine Angst mehr haben muss vor Schwierigkeiten, weil ich ja weiß, dass in den Schwierigkeiten die Nähe Gottes mich trägt, dann ist ein Segen, ein Halt, eine Gnade in unserem Leben da, die wirklich unverwechselbar ist. Aber es liegt nicht immer im äußeren Feld des Lebens. Es liegt nicht immer an unserer Wunschliste. Ich muss manchmal eine Wunschliste abgeben an Gott und sagen, ich werde dir überlassen, was du mir von dieser Liste zurückgibst. Aber ich übereigne dir meine Wünsche und meine Erwartungen und ich liefere das alles an dich aus, damit ich frei bin, dass auch über meinem Leben gesagt werden kann, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Es ist der göttliche Ratschluss über meinem Leben, den ich annehme und der mich in die Freude dieser unmittelbaren Gottesgemeinschaft hineinstellt und sagt, nur du und die Gewissheit, du bist in meinem Leben, das reicht, alles andere ist nachgeordnet. Ich will nochmal schließen mit einer kurzen Erfahrung, die ich machen durfte. Ich war damals in Ägypten und kam auf Heimaturlaub und da meint es einer sehr gut, der sagte, Bruder Rink, wir wollen mal eine große Konferenz machen und wir laden dich dann mal ein, dass du da auch mal sprechen kannst. Und er wollte mich ein bisschen trösten, so nach dem Motto, dass du da auch mal vor vielen Leuten und so reden. Er dachte, er macht mir was Gutes. Da habe ich ihn angeguckt und gesagt, das brauche ich gar nicht. Können Sie absagen, die Konferenz. Also eine Konferenz, wo es nur um mich geht, damit ich mich besser fühle, die kannst du in der Pfeife rauchen, die brauche ich nicht. Also das können Sie sparen, den Aufwand, die brauche ich gar nicht. Sondern der Schatz liegt nicht im Erfolg, nicht in der Frucht, nicht im Segen, obwohl Gott Frucht wirkt. Er liegt in der Zugehörigkeit zu Christus. Er liegt in der Anbindung meines Lebens an ihn. Und daher kommt der Friede, der auch manche Spannungen zur Ruhe bringt und der die Freude Gottes in meinem Herzen beheimatet. Amen.